direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern hier in Anwesenheit meiner wunderbaren Kollegen Dr. Marius Raab und Professor Dr. Klaus-Christian Carbon. Hallo!
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 Heute starten wir kein neues Kapitel, sondern wir haben ein neues Format, die sogenannten Apokryphen. Das bedeutet, wir werden in unregelmäßigen Abständen, immer wenn es uns gelegen und angemessen scheint, über tagesaktuelle Themen sprechen, die allerdings kein komplettes Kapitel bzw. kein Auftakt zu einem neuen Kapitel sind, sondern ein bisschen, sage ich mal, aus der Norm fallen, allerdings so relevant sind, dass wir sie dringend besprechen sollten. Und anstatt dann das Kapitel vorschnell abzubrechen, haben wir uns dafür entschieden, einfach dieses Format der Apokryphen einzuführen. Wir werden deshalb heute über Masken sprechen. Ich und meine Maske ist nicht nur der Titel des ersten Sido-Albums, sondern auch etwas, was viele Bürgerinnen und Bürger oder viele Menschen im Moment auf der Welt umtreibt. Die Frage und die Auseinandersetzung damit, plötzlich eine Maske, eine Mund-Nasen-Bedeckung bei öffentlichen Veranstaltungen, in öffentlichen Räumen, beim Einkaufen, in der Schule, sei es wo auch immer, tragen zu müssen, tatsächlich. Die Frage ist jetzt, warum ist das so verdammt schwer, Marius?
Wenn ich das jetzt schon abschließend wüsste, es ist natürlich ein relativ neues Phänomen. Das heißt, wir haben jetzt noch nicht viele empirische Befunde dazu. Klaus hat schon ein paar erhoben die letzten Wochen. Das heißt, es ist notwendigerweise, bleibt es ein bisschen spekulativ, warum uns dieses Stück Bedeckung, oder nicht uns, aber viele Menschen, warum die das so auf die Palme bringt, warum das als so ein Eingriff in die Intimsphäre erlebt wird, während sie, wenn sie sich jetzt im Winter einen Schal um den Hals machen, niemand von denen wahrscheinlich ein Problem hätte, irgendwo seine Persönlichkeit dadurch aufzugeben. Das heißt, wir haben ein Phänomen, das geht in Richtung meines Lieblingsthemas Verschwörungstheorien zum Teil. Das geht aber auch ganz viel in die Emotionspsychologie. Da wird uns Klaus heute einiges dazu sagen können. Aber es ist vielleicht erstmal eine offene Frage, die wir jetzt vielleicht in der folgenden Stunde ein bisschen versuchen können zu klären. Aber ich habe jetzt nicht die eine Antwort schon darauf, woran das liegt.
Aber was hat es denn mit Verschwörungstheorien zu tun?
Verschwörungstheorien drehen sich viel um Sichtbarkeit und Masken verdecken Sichtbarkeit. Verschwörungstheorien drehen sich auch meiner Meinung nach um Grenzen. Wir haben immer eine Grenze, die in Frage gestellt wird. Das kann die Grenze meines Körpers zur Außenwelt sein. Das kann die Grenze der Nation zu anderen Nationen sein. Es geht bei Verschwörungstheorien immer irgendwie darum, dass jemand oder etwas in eine Sphäre eindringt, in der er oder sie eigentlich nichts zu suchen hat. Und als so ein Eingriff in eine Intimsphäre nehmen anscheinend viele Menschen diese Maskenpflicht war, wobei man sich denkt, naja, das ist erstmal nur ein Stück Stoff, wie kann das sein? Aber es rührt anscheinend an tief verwurzelte Emotionen, was man wahrscheinlich vorher gar nicht so gedacht hätte vor Covid-19.
Ich finde dieses Beispiel, was du angebracht hast mit dem Schal, der im Winter getragen wird, sehr treffend. Es gibt ein psychologisches Phänomen, beziehungsweise das psychologische Wort, der Fachterminus dafür, dass man sich in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt, nennt sich Reaktanz. Das bedeutet, jemand sagt mir, was ich tun will, machen, was ich tun muss, und ich finde das persönlich erstmal negativ in den meisten Fällen. Und da gibt es eine wunderbare Geschichte von demjenigen, mir ist der Name leider gerade entfallen, der dieses Konzept das erste Mal beschrieben hat, und er hat gesagt, naja, stellt euch einen Mann vor, der gerne golfen geht. Jeden Samstag geht er gerne golfen. Und ihm ist das heilig. Er möchte das auf jeden Fall. Seine Frau sagt ihm, kannst du nicht das und das machen am Samstag? Und er sagt, nee, ich gehe golfen. Wichtig. Jetzt ist es allerdings so, dass an einem Samstag sein Golfpartner krank ist und er sich denkt, naja, gut, dann gehe ich halt nicht golfen, sondern ich räume die Garage zu Hause auf oder ich lese mal ein gutes Buch oder ich bin einfach zu Hause. Jetzt kommt seine Frau aber zu ihm und sagt ihm, pass auf, heute kommen meine Freundinnen, wir wollen irgendwas machen. Geh bitte golfen oder du gehst ja heute golfen. So, wie wird der Mann reagieren? Obwohl er normalerweise jeden Samstag golfen geht, wird er in dieser Situation keine Lust drauf haben, golfen zu gehen. Er wird vielleicht sogar wütend werden und sagen, pass auf, ich habe mich doch hier auf den Tag zu Hause gefreut. Nicht mal einen Tag kann ich irgendwie zu Hause haben oder was weiß ich. Also es geht überhaupt nicht um das Golfen in diesem Beispiel, sondern es geht darum, diese Tätigkeit nicht selbstbestimmt machen zu können. Und so scheint es vielleicht auch bei den Masken, dass es nicht darum geht, unbedingt diese Maske zu tragen, sondern dass irgendjemand mir sagt, dass ich sie tragen muss. Eventuell erkenne ich auch den Sinn dahinter gar nicht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Und diese vergleichsweise kleine Einschnitt in mein persönliches Erleben, in mein persönliches Verhalten außerhalb meiner Wohnung kann eventuell einschneidende Folgen haben. Klaus, was macht denn die Maske mit uns?
Also erstmal dieses Beispiel von Wicklund ist das wahrscheinlich, ist tatsächlich ist deswegen ein spannendes, weil das kannst du tatsächlich auf das Schal, auf die Schalidee von Marius eigentlich super übertragen. Wir kennen das alle oder wir kannten es alle. Irgendwann kam der Winter, wir waren Kinder und die Mutter oder der Vater haben gesagt, zieh doch bitte den Schal an, Junge. Und wir wollten das aber nicht, aus irgendeinem Grund. Der war kratzig oder den fanden wir nicht toll oder wir hatten einfach gerade keine Lust. Oder wir sahen es nicht ein und wir haben es dann auch nicht gemacht. Also wir haben den störrisch zurecht gerückt oder wir haben ihn vielleicht fallen lassen oder wir haben nicht angezogen. Und es kann sogar passieren, wenn ich der Meinung bin, dass der Schal mir eigentlich helfen würde. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Reaktanz kann so stark sein. Es ist also nicht nur so, dass ich es einfach nicht einsehen will, dass ich das blöd finde, sondern es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, es ist eine Einschränkung der eigenen Freiheit. Und das empfinden wir als sehr, sehr negativ, wenn wir überhaupt keinen Sinn drin sehen, dann besonders stark, aber selbst wenn wir daran Sinn sehen. Und jetzt übertragen auf die Maske, auf die Gesichtsmaske. Also erstmal müssen wir einfach eines festhalten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig an so einer Serie auch, dass wir nicht einfach nur die Psychologie losgelöst sehen, sondern wir haben es hier tatsächlich bei der Einführung der Maskenpflicht im April war das 2020 vor allem in einigen Bundesländern und in einigen Ländern. In manchen Ländern war das ein bisschen früher, beispielsweise in Italien, um eine Maßnahme, die tatsächlich mit anderen Hygienemaßnahmen zusammen, also Hände waschen, dass man sich nicht mehr die Hände gibt und dass man soziale Distanz zeigt. Tatsächlich ist es eine Kombination von Methoden, die enorm wirkungsvoll sind und wissenschaftlich belegt sind, um eine Pandemie tatsächlich wirkungsvoll einzudämmen. Mit der Idee, weniger Menschen anzustecken, weniger Menschen erkranken zu lassen oder sterben zu lassen. Und damit, und das ist vielleicht eine ganz, ganz wichtige Sache auch, mit der Perspektive, auch schneller wieder in ein Normalleben zurückzukommen. Das ist das Wichtige. Also die Maßnahmen, die ergriffen werden von Regierungen, von Organisationen, von WHO und so weiter, dienen nicht dazu, eine Sache zu etablieren auf Dauer, sondern sind temporärer Gestalt, um eben früher wieder in eine Normalität zu kommen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, um das tatsächlich nochmal explizit zu erklären. So, jetzt haben wir auf jeden Fall diese Situation, die brandgefährlich ist. Wir haben eine Pandemie im Jahre 2020, die 19 wahrscheinlich ausgebrochen ist, deswegen heißt es Covid-19. Und wir müssen irgendwie damit umgehen, wir müssen diese Akzeptanz tatsächlich hinbekommen. Jetzt ist es aber erstmal so, sehr, sehr viele Menschen fühlen sich damit tatsächlich objektiv zusätzlich zur Reaktanz, dass eben etwas vorgeschrieben wird, was erstmal, ob es akzeptiert wird oder nicht, ihre Freiheit einschränkt. Es hindert tatsächlich auch viele Personen an bestimmten Sachen. Also beispielsweise jetzt, wenn die Jahreszeit heißer wird, werden viele darunter leiden, dass es einfach schwieriger ist zu atmen. Ein anderer Punkt, der eben psychologisch interessanter ist, ist, dass wir schlichtweg schlechter kommunizieren können. Das ist ein Fakt. Wir können das leider nicht anders sagen, aber unsere Forschung zeigt eindeutig, also wir können zum Beispiel Sprache schlechter verstehen. Das ist eine Sache. Wir müssen ein bisschen lauter sprechen, wir müssen ein bisschen klarer sprechen. Eine andere Sache, die wir jüngst erforscht haben, ist, dass wir schlichtweg Emotionen in Gesichtern viel, viel schlechter lesen können. Also, wir schauen jemanden an, der zeigt eine Emotion, weil wir beispielsweise eine bestimmte Handlung ausgeführt haben und wir können sie nicht mehr richtig lesen oder deuten. Woran liegt das? Weil eben der Mundbereich, ich meine, wenn man sich das anschaut, wenn die richtige getragen wird, ist ja nicht nur der Mundbereich betroffen, sondern bis überhalb der Nase. Dieser ganze Bereich ist erstmal ausgeschlossen, um tatsächlich effektiv dazu beizutragen, Gesichtsmimik und so weiter zu zeigen. Und die Einschränkungen sind tatsächlich erheblicher Natur, weil es kommt nicht nur dazu, dass wir sie schlechter lesen können, diese Emotionen, sondern charakteristisch verwechseln wir sehr viel Emotionen. Also in unserer Forschung, wo wir tatsächlich einfach Personen, die sehr, sehr deutliche Emotionen gezeigt haben, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, also wo man überhaupt Emotionen erkennen kann, haben wir Masken jetzt mal tatsächlich drüber gestülpt über diese Gesichter. Wir haben das alles mit Photoshop tatsächlich manipuliert, damit das wirklich identische Gesichter sind. Haben wir gezeigt, dass Beispiel so etwas wie angeekelt nicht mehr richtig erkannt werden kann. Auch Wut kann nicht mehr richtig erkannt werden. Aber das Spannende ist eben nicht nur, dass Wut und angeekelt einfach schlechter zu erkennen ist oder sind, sondern dass es jetzt zu charakteristischen Fehldeutungen kommt. Also beispielsweise, wir stehen vor der Käsetheke und sehen plötzlich eine neue Art von Käse und in dem Moment, wo wir den sehen, schaudert es uns so ein bisschen. Ja, wir finden den irgendwie, der sieht widerlich aus. Nehmen wir das einfach mal an. Und wir sind eben die Person, die dieser Person uns eben entgegensteht und muss jetzt dechiffrieren, was da gerade abgeht. Und nicht alles wird ja verbal begleitet. Also ich murmel ja nicht die ganze Zeit vor mir her, was ich tatsächlich gerade empfinde. Und ich zeige jetzt Ekel. Ich bin angeekelt. Und durch so eine Maske konnten wir zeigen, interpretieren wir das häufig als Wut. Also wir denken nicht mehr, Mensch, ist das angeekelt oder nicht, sondern wir denken, diese Person ist wütend. Und das ist natürlich was völlig anderes. Und das kann durchaus zu gefährlichen Interaktionseffekten kommen. Also ich sehe so eine Person, interpretiere das falsch, reagiere wiederum falsch, die Person interpretiert das auch wiederum falsch und im Endeffekt kommt es zu einer richtigen Fehlkommunikation. Jetzt darf man trotzdem den Fehler nicht machen, zu glauben, dass das ein guter Grund ist, die Maske nicht zu tragen. Weil wir natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, das zu kompensieren.
Jetzt haben wir allerdings natürlich die Situation, dass zumindest in Deutschland die Maske oder uns die Maske am häufigsten im Supermarkt begegnen wird, weil das, sage ich mal, vielleicht noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber das hängt natürlich auch davon ab, wo man lebt. Aber einkaufen müssen wir, denke ich, alle. Ich habe den Supermarkt jetzt nie wirklich als besonders kommunikative Situation erlebt, aber trotzdem erleben wir es als enorme Einschränkung in unserem Zwischenmenschlichen. Und jetzt sind wir wieder vielleicht am Anfang, nämlich, ich sag mal, in so einem kulturellen Rahmen, denn in asiatischen Ländern ist es ja zum Beispiel gang und gäbe, eine Maske zu tragen, auch vor der Pandemie. In den USA ist das überhaupt nicht denkbar gewesen, bis vor kurzem, weil das eben ein eine wirklich starke Beschränkung dieser individuellen Freiheit ist, die da sehr, sehr stark hervorgehoben wird. Und in Deutschland ist es vielleicht so ein Mittelding, aber ich meine mal jetzt in Bezug auf das Einkaufen, ich erlebe die Deutschen jetzt nicht als so begeisterte Supermarkt-Smalltalker und ich denke, man ist eher relativ froh, wenn man alleine einkaufen gehen kann. Aber trotzdem hat dieses kleine Stück Stoff doch so einen großen Einfluss auf unser Freiheitserleben.
Ja, also was Klaus jetzt gesagt hat, war auch alles sehr kognitiv, sage ich mal. Und ich würde jetzt gerne mal noch eine etwas bedeutungsgeladene Ebene hinzufügen. Es gibt ja die sogenannte Persönlichkeitspsychologie. Kennen vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer. Also die Psychologie, worin Menschen sich unterscheiden, was sie individuell, was sie besonders macht. Und wenn man sich jetzt mal fragt, woher kommt dieses Wort Persönlichkeit eigentlich, ist man im etruskischen Verso, also das war wohl so eine Art Maske von einem Dämon oder so eine Bartmaske auch, die auf einem alten Relief zu sehen war, in einem alten Mosaik. Und dann gibt es natürlich im Lateinischen Persona, wahrscheinlich verwandt damit. Das heißt, Persönlichkeit ist letztlich Maske. Also Persönlichkeitspsychologie ist Maskenpsychologie, ist die Psychologie dessen, unseres Interfaces, sage ich mal, zur Außenwelt. Und es hat schon immer eine große Bedeutung gehabt, dass zum Beispiel das Tragen bestimmter Hüte einen bestimmten Stand signalisiert, ob jetzt im Klerikalen oder im Militärischen oder auch im Gesellschaftlichen, dass wir Milliarden ausgeben für Bartpflege, Produkte, Brillen und alles Mögliche. Das heißt, diese Schnittstelle zur Außenwelt ist, die definiert uns. Zumindest in westlichen Kulturen hat es einen sehr hohen Rang, dass die auch so ist, wie wir sie wollen, dass wir uns damit selbst darstellen. Das ist wie ein Fenster auch zu unserer Seele. Und wenn uns jetzt jemand sagt, wir müssen da so einen Lappen davor hängen, dann ist es nicht einfach nur ein Lappen, der davor hängt, sondern dann ist es eben wirklich was, was Menschen als Eingriff in ihre ureigenste Individualität empfinden. Und nur so kann man eigentlich diese heftigen Reaktionen auch erklären, dass da auch, ich will jetzt nicht sagen Instinkte, aber vielleicht das Selbstkonzept dieser Menschen ganz massiv tangiert wird, wo sich andere Leute, die das anders sehen, denken, hey, ist doch nur ein Stück Stoff. Und das würde auch erklären, warum in asiatischen Kulturen, die ja traditionell eher auch versuchen, ihr Gesicht der Öffentlichkeit so weit zu verbergen, dass man jetzt nicht unbedingt ihre Emotionen direkt ablesen kann. Das heißt, dieses Interface zur Umwelt, das Gesicht, hat dort schon immer eine andere kulturelle Rolle gespielt als bei uns. Und deshalb vielleicht auch, dass Masken dort weniger ein Problem sind. Oder wie würdest du das jetzt aus deiner Forschung sehen, Klaus?
Ja, also unbedingt diese Facette ist extrem wichtig und spannend. Und ich finde es gut, dass du das angesprochen hast. Einen Punkt ganz kurz noch ergänzend zu Niklas' Frage. So wirklich nicht kommunikativ ist so ein Einkauf nicht. Er ist eben gerade aber nicht verbal kommunikativ. Das ist eben genau der Witz. Also wir reden nicht viel, stimmt schon. Aber schau mal, du fährst mit einem kleinen Wägelchen da durch diese Gänge und plötzlich kommt jemand dir entgegen, blockiert dich und normalerweise macht man das mit einem ja freundlichen, sozusagen einladenden Grinsen, hält man kurz an, dass man sozusagen vorbeikommt, ein kleines Zwinkern oder irgendwas. Es sind ganz feine Signale und das ist eigentlich auch das, was Marius gerade erzählt. Das ist also einerseits sind das die Möglichkeiten, die Menschen in einen reinschauen zu lassen, also ihnen zu signalisieren, was man gerade denkt. Aber es ist auch sowas wie, ich bin eben gerade freundlich oder ich bin ein höflicher Mensch, das kann ich alles damit ausdrücken. Ich kann vielleicht auch ausdrücken, ich bin hilfsbereit. Das kann ich alles und ohne, dass ich eben sagen muss, hören Sie zu, ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Überleg mal, dir kommt jemand entgegen und würde sowas sagen, aber du kannst es signalisieren. Du kannst es mit einer Geste einerseits, aber auch mit Mimik kannst du das machen. Und da kommen wir, glaube ich, schon zusammen. Also es ist nicht nur eine kognitive Sache, aber es ist ganz, ganz wichtig, was Marius sagt. Es ist eben tatsächlich ein tiefes auch reinblicken lassen in die eigenen, zum Beispiel Gemütszustand. Also auch vielleicht diese Empathie, die Einladung, Empathie zu zeigen für dich selbst. Wir sind es gerade in westlichen Kulturen sehr stark gewohnt, dass wir tatsächlich offen weinen, dass wir offen, also ich meine, man muss sich ja eines mal vorstellen, die westliche Kultur beruht sehr stark auf christlichen Werten. Und mir sind nicht so wahnsinnig viele Männer bekannt, die vor 2000 Jahren geweint haben, in angesichts einer schwierigen Entscheidung oder eines schwierigen Aktes seines Lebens, nämlich Jesus Christus, im Garten Gethsemane. Ja, das heißt, das ist eigentlich eine Einladung, tatsächlich etwas zu zeigen. Also ich sehe das so als Symbol tatsächlich, dass man sich nicht schämen muss, seine eigenen Gefühle zu zeigen, dass man die sogar manchmal sehr, sehr expressiv zeigt. Übrigens, die amerikanische Kultur ist in dieser Hinsicht ganz bestimmt sehr, sehr weit entwickelt. Dass man eben ganz bewusst sehr stark die Emotionen auch zeigen will und so weiter. Vielleicht ein Grund übrigens, warum auch Hollywood-Komödien unglaublich gut funktionieren, weil sie sehr explizit und klar sind, ja, in dieser Hinsicht. Und es geht auch sehr, sehr viel über Mimik. Es ist eine Spekulation jetzt, dazu haben wir nicht wirklich gute Daten, aber wäre tatsächlich eine interessante Spekulation, die man mal weiter verfolgen könnte.
Ich würde gerne einen neuen Aspekt reinbringen, und zwar den Aspekt der Unsicherheit. Und zwar nicht der Unsicherheit, ob und wie Masken wirken, sondern der Unsicherheit im sozialen Miteinander. Wir haben schon erfahren, dass Masken einfach unsere Fähigkeit beeinträchtigen, miteinander so zu kommunizieren, wie wir es gewohnt sind. Aber der Gesichtsausdruck ist ja nur die halbe Miete des Gesichts. Eine andere Rolle spielt ja auch die Gesichtsidentifikation. So, und wenn ich jetzt Leute vor mir habe und ich kann sie nicht eindeutig identifizieren, weil ich auch überhaupt gar nicht weiß, wie die mit Maske aussehen oder auch welche Maske sie tragen, weil das kann ja auch als Cue verwendet werden, um Leute zu identifizieren, dann fühlt man sich vielleicht einfach ein bisschen, ja, unsicherer im, ja, in der Interaktion, in dem, im Rausgehen, im Sein. Also besonders, wenn man vielleicht so seinen Supermarkt hat mit den gleichen Leuten, die man kennt. Wenn es vielleicht auch ein kleinerer Ort ist, ein kleiner Kiez, wo jeder jeden kennt. Und plötzlich ist dieses Gefühl weg.
Und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es ist eben nicht nur so, dass wir plötzlich unsicherer sind, wer der andere ist, sondern wir sind auch unsicherer, ob die anderen uns erkennen. Also es ist tatsächlich, manche Sachen müssen wir jetzt expliziter machen, das ist unangenehm. Also es ist unangenehm für uns oftmals, einfach sozusagen klar zu machen, wer wir gerade sind. Wir wollen erkannt werden. Das ist so, das ist die große Begabung eigentlich auch von einem guten, was weiß ich, einer guten Servicekraft, ja, einer guten Bedienung eines Obers, einer Kellnerin, eines Kellners, dass tatsächlich die Personen sofort einen guten Gast erkennen. Ja? Grüß Gott, guten Tag, Herr so-und-so, Frau so-und-so. Wollen Sie heute auch den Apfelstrudel mit Vanillesoße? Wenn man so behandelt wird, dann freut man sich unglaublich. Jetzt kommt man aber rein, man wird vielleicht gar nicht mehr so schnell erkannt, weil auch hier ist natürlich einfach die Sensitivität, das ist also der psychologische Fachausdruck für im Prinzip das, was wir als Sensibilität manchmal im Alltag bezeichnen, also die Einfachheit der Erkennung ist eben herabgesetzt. Und das schafft auf jeden Fall auch starke Verunsicherung, definitiv.
So, mir geht es gerade andersrum. Also ich bin ziemlich schlecht im Gesichter erkennen. Muss ich mal sagen, also ich bin jetzt eigentlich nicht richtig gesichtsblind, aber es fällt mir jetzt nicht gerade leicht. Und durch dieses ganze Maskending habe ich das Gefühl, ich muss nicht mehr jeden erkennen. Nicht jeder muss mich noch erkennen. Es ist ein bisschen befreiend, wenn man halt jemand sieht und denkt sich, kennst du den jetzt und grüßt ihn dann nicht, ärgert man sich nicht, weil man muss den ja gar nicht erkennen, er war halt von der Maske verborgen.
Du hättest eine, das heißt, gute Begründung sozusagen.
Für mich auch, ja, selbst, ne, dass man mal, ja, vielleicht jemand zu wenig grüßt oder auch wenn man jetzt mal jemand grüßt und dann merkt, eigentlich kennst du den gar nicht, du hast ihn verwechselt. Naja, war halt die Maske. Also ich empfinde es eher ein bisschen als befreiend, dass man nicht mehr unter diesem Zwang ist, Leute erkennen zu müssen, weil ich da eh noch nie so gut drin war.
Ist sehr, sehr spannend und ganz bestimmt mal eine gute Möglichkeit, mal irgendwann ein neues Kapitel über Gesichter aufzumachen, wo wir dann auch über Prosopagnosie sprechen können. Also das ist diese Gesichtsblindheit, in Anführungszeichen, das ist natürlich nicht wirklich eine Blindheit, aber die Unfähigkeit eben Menschen anhand von Gesichtern zu erkennen, weil genau Menschen, die von Prosopagnosie betroffen sind, beschreiben genau das, nämlich, dass sie oftmals nicht nur Vermeidungsstrategien fahren, sondern auch Entschuldigungsstrategien. Die haben apologetische Strategien, um tatsächlich sagen zum Beispiel, ich habe heute die Brille vergessen. Ja, um einfach klar zu machen, sorry, ich konnte dich nicht erkennen, aber es gibt einen Grund dafür. Und du hast eigentlich was Ähnliches. Wir sollten dich aber vielleicht mal auch testen, ob du nicht doch vielleicht unter Prosopagnosie leidest oder betroffen bist, wenigstens. Also leiden ja nicht. Genau. Sehr, sehr, sehr spannender Punkt, ja.
Aber ich finde diesen Erkennen-Aspekt relativ wichtig. Also, weiß nicht, ich habe heute zum Beispiel eine Nachricht bekommen von einer Freundin, ich war auf dem Fahrrad und sie hat mir geschrieben, pass auf, ich habe dich ich habe dich vorbeifahren sehen. So.
Anhand des Fahrrads natürlich.
Genau, anhand meiner athletischen Fahrweise.
Ja.
So, das spielt überhaupt keine Rolle. So, wir hatten keine Interaktion, wir hatten keine Möglichkeit zur Interaktion. Vielleicht war sie auf der anderen Straßenseite. Aber allein schon die Tatsache, dass sie mir das mitgeteilt hat, drückt ja auch wieder ein Gefühl der Wertschätzung gegenüber aus. Und man freut sich ja sicherlich allgemein, wenn man auf der Straße erkannt wird. Nicht von allen Menschen und man möchte auch nicht alle Menschen erkennen. Und manchmal guckt man dann auch sehr verbissen aufs Handy, um eine Entschuldigung zu haben, dass man die Leute nicht erkannt hat. Allerdings ist das natürlich eben auch diese Form, einander zu zeigen, pass auf, ich weiß noch, wer du bist, dementsprechend hast du Relevanz für mich. Und das wird jetzt halt einfach eingeschränkt durch die Maske. Es wird nicht unmöglich gemacht, aber es wird eben eingeschränkt. Und jetzt, wie Klaus auch gesagt hat, es wird nicht nur unbedingt eingeschränkt, dass wir das bei anderen nicht machen können, sondern wir erfahren es dann halt im Gegensatz auch nicht mehr. Und das nimmt uns dann halt einfach auch diese Quelle der Wertschätzung vielleicht.
Und es bringt Unsicherheit. Damit werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen ineffizienter im Alltag. Aber es gibt uns auch nicht dieses schöne Gefühl, wir nennen das ja tatsächlich ein Gestalt-Aha oder ästhetisches Aha, was wir mal in anderer Hinsicht mal besprochen haben im Bereich Ästhetik. Ganz, ganz wichtiger Effekt, dass nämlich eine erfolgreiche Erkennung eines Bekannten uns tatsächlich etwas, ein Reward gibt. Es gibt uns eben was Positives zurück, ein positives Gefühl. Und diese positiven Gefühle bleiben jetzt ein bisschen aus, sowohl für die Emotionen, für die Identität, für eben den Gemütszustand. Es ist ja nicht nur, dass es um Emotionen geht, um Identität, tatsächlich sowas wie Gemütszustand oder vielleicht auch der Gesundheitszustand. Also wenn jemand im Gesicht ein bisschen grünlich angelaufen ist, wird mir das jetzt nicht mehr so schnell auffallen, weil ich einfach weniger Fläche sozusagen zur Verfügung habe. Auch das spielt eine Rolle, ganz klar. Ja.
So, aber was machen wir jetzt? Also die ganzen Hinweisschilder in Supermärkten, Bars, Restaurants scheinen ja nicht unbedingt zu wirken. So, also ich habe zum Beispiel gehört, dass in Berlin die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr lax gehandhabt wird und auch zum Beispiel bis vor kurzem überhaupt gar nicht sanktioniert wurde. Also die alleinige Aufforderung scheint ja wie so oft nicht effektiv zu sein. Was muss man machen? Muss man jetzt mit Strafen arbeiten? Muss man die Leute ins Gefängnis stecken?
Ja, also traditionell geht man ja tatsächlich immer so vor. So sieht man das meist in der Politik, dass man sagt, naja, wenn die Leute es nicht verstehen, dann müssen wir sie ahnden. Ja, wir müssen es ihnen, wenn überhaupt, noch erklären. Aber am besten müssten wir sie ahnden. Psychologen würden immer ganz anders vorgehen. Sie würden erstmal sich überlegen, warum sind denn diese Widerstände? Das ist das, was Marius vorhin klar gemacht hat. Also da gibt es eben kulturelle Einbettungen. Da gibt es auch sowas wie Gewöhnung. Ja? Da gibt es sowas wie soziale Akzeptanz und soziale Norm. Bis vor kurzem war eben die soziale Norm eine völlig andere. Also wir haben uns sehr, sehr häufig in Städten, wo es viel Tourismus gibt, etwas verunsichert gezeigt, wenn Personen, zum Beispiel aus dem ostasiatischen Bereich, du hast es vorhin angesprochen, also Japan ist da vor allem zu nennen, mit Masken Personen auf einmal aufgetreten sind. Und wir wussten auch gar nicht, was da dahinter ist. Also sind die Leute krank? Wollen die Leute andere schützen? Ja, haben sie irgendwas zu verbergen? Ja, warum sind die anders? Ja. Jetzt merken wir plötzlich, wir tragen jetzt häufiger auch selber Masken, wir gewöhnen uns langsam dran, wir hinterfragen das nicht mehr unbedingt so, aber Trotzdem ist es immer noch schwierig, jetzt einfach zu sagen, naja, es ist halt eine wichtige Hygienemaßnahme, weil zum Beispiel wir den Virus nicht direkt sehen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Wenn wir die Gefahr sehen würden, also sowas wie direkt eine Feuereinwirkung, es wird furchtbar heiß. Wenn du kein Schutzschild anhättest, dann würdest du einfach irgendwann nicht mehr dort sein können. Du würdest verbrennen oder was auch immer. Dann würdest du es wahrscheinlich intuitiv machen. Aber mit solchen Sachen, die man nicht sieht, Viren, Bakterien, Radioaktivität, ist das wahnsinnig schwer, den Leuten das jetzt erstmal klar zu machen. Also musst du im Prinzip tatsächlich eine psychologische Methode anwenden. Also eine von den Möglichkeiten ist, dass du tatsächlich soziale Normen veränderst. Wenn du wirklich der Meinung bist, und das ist ja ganz, ganz wichtig, dass die Maßnahme wirklich sehr, sehr wichtig ist. Man darf natürlich sowas nicht, du darfst nicht soziale Normen einfach so als Politik oder als Gesellschaft verändern, obwohl du gar nicht davon überzeugt bist, dass es sinnvoll ist. Hier in dem Fall ist es so, die wissenschaftliche Evidenz ist erdrückend, dass es tatsächlich eine sehr sinnvolle Maßnahme ist. Aber wie verändert man soziale Normen? Man kann es beispielsweise dadurch gestalten, dass man einfach sehr, sehr viele Menschen einfach mit Masken ausstattet, die beispielsweise in der Öffentlichkeit sind. Also Politiker beispielsweise. Wenn ich Politiker sehe und die keine Masken haben, ist jeder einzelne Politiker sozusagen ein Zeichen dafür, dass ja offensichtlich die Normalität ist, keine Maske zu tragen. Und das ist problematisch. Und wir haben eine Untersuchung gemacht, die schlichtweg ein ganz einfaches Setting hatte, nämlich wir haben Bilder gezeigt von 12 Personen. Immer wieder 12 Personen, die so kaskadiert vor einem stehen, als wäre das so eine Menge von Personen. Und die gab es in den Ausprägungen, gar keine Masken an. Eine Person hat eine Maske an einen Mann. Eine Person hat eine Maske an eine Frau. In einem anderen Bild waren es mal 2 Personen, Mann und eine Frau. Einmal waren es 6 Personen, einmal waren es alle 12 Personen. Und wir haben einfach Personen gefragt, Versuchspersonen gefragt in diesem Versuchsaufbau, wie merkwürdig fühlt ihr euch, wenn ihr euch vorstellt, eine Maske selber zu tragen? Und die meisten sagen erstmal, naja, also das ist ein komisches Gefühl. Das war noch vor Einführung der Maskenpflicht, muss ich dazu sagen. Also Ende März haben wir diese Studie durchgeführt. Und was spannenderweise rauskam, je mehr Personen eine Maske tragen, umso weniger merkwürdig fühle ich mich. Also plötzlich habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich merkwürdig bin, sondern ich fühle mich eigentlich ziemlich normal, wenn viele die Masken anhaben. Und das haben wir auch, glaube ich, oftmals erlebt, dass wir gerade am Anfang, als es dann angefangen hat, total unwohl uns fühlten, weil die Personen keine Masken anhatten, obwohl vielleicht die Regel schon bestand oder die dringende Bitte bestand. Am Anfang waren es ja dringende Bitten an die Bevölkerung, bitte tragt Masken, aber keiner hat Masken getragen. Und dann hat mal jemand die Maske getragen und fühlt sich einfach schlecht, miserabel, komisch, vielleicht einfach wie ein Aussätziger. Aber wir können eben zeigen, experimentell, und das zeigt sich auch tatsächlich im Alltag, sobald die Leute sehr, sehr viele Masken tragen, außen um mich rum, ist es für mich relativ selbstverständlich. Und da sind wir bei dem wichtigen Punkt auch, was wir vorhin gesagt haben mit dem Marius, der gesagt hat, ich bin ehrlich gesagt manchmal ganz froh, dass ich jetzt einen Grund anführen kann, warum mich jemand nicht erkennen kann, weil der eben eine Maske trägt, würde ich jetzt eben hier sagen, sehr viele Leute fühlten sich vor allem gerade am Anfang, wo eben noch keine Maskenpflicht bestand, aber das Wissen schon da war, dass es sicherer ist, mit Maske rauszugehen, sicherer, wenn sie eine Maske getragen haben, aber sie wurden abgehalten, weil eben keiner eine Maske getragen hat. Also man darf auch eins nicht vergessen, es gibt Reaktanz und es gibt Leute, die negativ gegenüber Masken sind und bestimmt ist es auch nicht angenehm, immer eine Maske zu tragen, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die sehr, sehr froh sind, dass sie endlich offiziell sozusagen, ohne dass sie ein Weirdo sind, ein Oddball oder ein merkwürdiger Mensch, tatsächlich eine Maske tragen können.
Es war aber trotzdem schwer am Anfang, weil ja ganz am Anfang die Ansage war, Masken würden nichts helfen, dann Masken nur für medizinische Berufe. Das heißt, da gab es auch so eine 180-Grad-Kehrtwende und am Anfang war es ja so, wenn du mit Maske raus bist, weil du eben eigentlich schon wusstest, dass es natürlich etwas bringt, bist ja komisch angeschaut worden, weil du eigentlich sogar gegen die offiziellen Empfehlungen gehandelt hast. Das heißt, du bist übervorsichtig oder schau, der ist ja paranoid. Das heißt.
Oder du nimmst sogar die Masken dem Klinikpersonal weg. Was ja durchaus berechtigt war, das ist natürlich eine fatale Situation gewesen. Wissenschaftlich gesehen gab es eigentlich nie eine andere Meinung, als dass es tatsächlich besser ist, eine Maske zu tragen. Politisch.
Oder es zumindest nicht schadet.
Ganz genau, dass es nicht schadet. Und vor allem, dass es andere, das ist ja immer das Wichtige, der Schutz bei einer normalen Maske, die wir so üblicherweise haben, also keine Klinikmasken, die Hochsicherheitsstandards haben wie FFP2 oder FFP3, die schützen vor allem natürlich die anderen, wenn wir potenziell sozusagen Überträger wären, und nicht uns selbst. Das finde ich ja auch einen spannenden Aspekt, dass es gar nicht um den direkten Schutz geht, aber dadurch, dass es eben dann alle tragen, ist es doch ein Schutz für uns. Aber am Anfang war das fatal von der politischen Seite, die eben offensichtlich mitbekommen hat, dass wir zu wenig Masken zur Verfügung haben. Fatal. Und ehrlich gesagt auch eine vertane Chance deswegen, weil man kann jetzt natürlich im Nachhinein sagen, naja, jetzt hast du gut reden. Damals gab es halt keine Masken, aber man hätte tatsächlich mal kreativer nachdenken können. Überlegt mal, wie toll das war in der Anfangszeit, wo plötzlich Leute, wildfremde Menschen in einer Community, in einer Gemeinschaft, in einem Dorf und so weiter, anderen Leuten, älteren Leuten und so weiter, die eben vielleicht jetzt nicht nähen können oder nicht so begabt sind, solche Masken herzustellen, einfach freiwillig, in freiwilliger Leistung hergestellt haben, in die Briefkästen geschmissen haben und so weiter. Auf diese tolle Möglichkeit, dass man einfach Menschen aktiviert und eben nicht immer nur als in so einem Wohlfahrtsstaat im Prinzip irgendwann versorgt mit Profimasken, dass man einfach sagt, hört mal zu, Leute, wir haben zu wenig Masken, richtig. Wir haben vielleicht auch zu wenig Sorge getragen, diese einzukaufen. Aber lasst uns bitte Programme entwickeln, dass wir schnell Masken selber bauen, solange wir eben keine professionellen herkriegen. Und auf diese Chance, das eigentlich mal aktiv anzugehen und das Volk sozusagen zu aktivieren in der positiven Weise und es damit auch zum Akteur werden zu lassen, ist ein bisschen vertan worden. Aber glücklicherweise ist es ja kurz danach tatsächlich besser geworden, weil dann auch die Versorgung besser wurde und so weiter. Aber am Anfang ist es, du hast völlig recht, Marius, am Anfang waren das fatale Entscheidungen, die jetzt im Nachhinein oftmals angeführt werden, auch zum Beispiel in den USA, dass es hier Kehrtwendungen gegeben hätte. Medizinisch gesehen gab es die eigentlich nicht, aber politisch gesehen eben leider schon.
Und das ist natürlich fatal. Entweder sage ich dann, die Politik weiß nicht, was sie sagt, das ist ein schlechtes Signal, oder die andere Alternative, die Politik hat bewusst gelogen, weil keine Masken da waren. Das heißt, sie hat Glaubwürdigkeit verspielt. Also so oder so ist leider ein massiver Schaden angerichtet worden, muss man leider sagen. Ja.
Ich finde diese Unsicherheit auch durch diese politische Kehrtwende auch wieder wichtig, wieder dieser Unsicherheitsfaktor, den wir ja heute auch immer noch spüren, weil wir ja heute nicht unbedingt alle wissen, wann es jetzt angebracht ist, eine Maske zu tragen. Wir haben ein grobes Verständnis durch offizielle Auflagen. Also wir wissen, dass es im Supermarkt, in den Läden der Fall ist. Wir wissen, dass es in öffentlichen Verkehrsmitteln gebraucht ist. Aber also im Restaurant zum Beispiel so, also ich finde diese Regelung immer ein bisschen abstrus, so wenn ich jetzt irgendwie 5 Meter laufen muss im engen Wirtssaal, da muss ich die Maske aufziehen und am Platz darf ich sie abnehmen oder wenn ich auf dem Keller bin, in der freien Luft.
Muss man vielleicht ganz kurz erklären für die Nicht-Bamberger, was ein Keller ist. Das ist im Prinzip
ein Biergarten. Biergarten,
genau, im Biergarten in Oberfranken oder in Franken, ganz genau.
Genau, ja. Also so, das sind jetzt so die Restaurant-Kontexte, aber dann.
Ich will da ganz kurz was dazu sagen. Und das ist nämlich ganz wichtig. Ja, es erscheint erstmal merkwürdig. Wenn ich aufstehe, muss ich plötzlich die Maske anziehen. Und wenn ich mich wieder hinsetze, darf ich die abnehmen. Tatsächlich, was dahinter steckt, ist eigentlich was sehr, sehr Intelligentes. Nämlich, es ist eine Regel. Eine Regel, es ist so, eigentlich wäre die Welt schöner, wenn wir einfach nur nach Logik gehen könnten. Also wenn wir wüssten, wo genau die Wahrscheinlichkeiten sind, die uns mehr Ansteckungsrisiko bringen und genau diese vermeiden. Die kennen wir aber nicht vollständig und die können wir auch nicht komplett wissen, aber wir können Heuristiken aufstellen. Und aus den Heuristiken, also so Daumenregeln, können wir tatsächlich dann Regeln aufstellen, wie wir uns verhalten sollen. Und es ist so, wenn wir jetzt einfach die Regel haben, ja, du darfst nur 1,5 Meter in die Nähe kommen, dann, was sind 1,5 Meter? Also, okay, du kannst einen, du redest immer vom Zollstock in anderen Folgen, also wir würden wahrscheinlich eher vom Meterstab reden oder von einem Meterband, weil es geht um 1,5 Meter, aber überleg mal, da gab es eine wunderschöne Sendung im österreichischen Fernsehen, wo die einfach das mal durchgespielt haben mit einem 1,5 Meter Radius sozusagen, die einfach so wie so ein Kleid rumgenommen haben und man kann sich natürlich gar nicht mehr bewegen. Fakt ist, wir können das nicht so richtig abschätzen, wann wir zu nahe kommen und wir können ja auch nicht dann taktisch schnell die Maske aufsetzen und wieder runter und so weiter. Und deswegen ist so eine ganz einfache Regel, die nicht in allen Fällen richtig ist, aber doch in vielen Fällen ziemlich gut ist, ist eigentlich die bessere. Als, das ist so ein bisschen wie bei den Straßenverkehrsregeln. Also manche Sachen, also beim Stoppschild ist ja eigentlich nur die Regel, deswegen anzuhalten, weil es halt eine gefährliche Kreuzung ist. Ja, deswegen hält man immer an beim Stoppschild. Jetzt könnte man sagen, naja, aber kam ja keiner. Oder warum muss ich blinken, wenn keiner in der Nähe ist? Ja, aber wenn du es mal verinnerlicht hast als eine Regel, wirst du sie richtig anwenden. Und dann wird sie auch in Zweifelsfällen sehr schnell, einfach, ohne kognitiven Aufwand anwendbar sein. Das ist schon stark. Das nur als kurzen Exkurs sozusagen.
Genau, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass diese Heuristiken, die du ansprichst, natürlich in Prä-Corona-Zeiten in ganz, ganz vielen Situationen vorhanden waren oder wunderbar generalisierbar waren auf verschiedene Situationen. Allerdings jetzt durch diese wirklich neuartige, durch diesen neuartigen Umstand, den wir haben, mit dem wahrscheinlich niemand von uns Erfahrung hat in dem Maße, dass es jetzt plötzlich wieder diese Unsicherheit gibt, nämlich in welchen Situationen man diese Regel überhaupt anwenden kann. Also also soziale Normen, über die wir schon gesprochen haben, sind ja unfassbar situationsspezifisch. So, also das, keine Ahnung. Am FKK-Strand ist es die soziale Norm, sich auszuziehen. Wenn ich das im städtischen Park mache und nicht gerade im Englischen Garten in München bin, dann kriege ich vielleicht eine Anzeige an den Hals. So, als sehr krasses Beispiel. So, das heißt, man hat in jeder Situation immer ungefähr eine Ahnung, okay, was ist jetzt hier angemessen, was ist unangemessen? Und diese Maske, die ja unser ganzes soziales Miteinander verdeckt oder umspannt, sage ich mal, die dringt damit auch in jede Situation ein. Und in jeder Situation müssen wir uns darüber Gedanken machen, ist es jetzt eine Maskensituation oder ist es keine Maskensituation? Und dann orientiert man sich eben an den offiziellen Vorgaben, an denen der WHO, des Robert-Koch-Instituts oder das, was Politikerinnen sagen. Und hier kommt das Thema der Modelle ins Spiel. Also, was machen Institutionen, Personen, denen wir vertrauen? Das ist, wer das ist, ist individuell unterschiedlich. Manche Leute vertrauen ein Bild auf Facebook, wo ein Albert Einstein-Zitat drunter steht. Andere Leute sagen, nein, sobald es nicht in dem und dem Fachjournal veröffentlicht ist, lese ich mir das nicht mal durch. Da gibt's individuelle Unterschiede. Aber was macht das mit uns? Wem vertrauen wir?
Also erstmal ist es so, die Leute, die tatsächlich das uns verordnen, also in dem Fall sind das in einer Demokratie, sind das eben gewählte Politiker, beispielsweise Ministerpräsidenten oder Präsidentinnen, die sowas verordnen können. Wenn die sie nicht tragen, in Situationen, wo man eigentlich annehmen müsste, man müsste sie tragen, wäre es auf jeden Fall fatal. Sie können aber sehr, sehr viel tun, indem sie sie tragen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wenn ein Wissenschaftler das vertritt und dann in einem Interview, wo du siehst, da wird aber lax damit umgegangen, ist auch nicht wirklich glaubwürdig. Das zerstört tatsächlich Glaubwürdigkeit. Ja, also wenn man manchmal Interviewpartner sieht und man sieht, das kann niemals hingehaut haben, die können niemals diese Regeln eingehalten haben, dann verspielen sie eigentlich Vertrauen. Das ist die zweite Gruppe. Die dritte Gruppe ist eben, ist tatsächlich so dieses Alltagsmodell oder Modell, was eben im Prinzip für mich was wahnsinnig Wichtiges ist, aber unabhängig von der Exekutive oder der Legislative oder eben auch von der naturwissenschaftlich vielleicht rationalen Seite, nämlich einfach die Leute, mit denen ich mich identifiziere, die ich toll finde, die ich irgendwie, die, ja, man kann das vielleicht bezeichnen als Vorbilder sehe, und das können die Rockstars sein oder das können Menschen sein, die ich einfach bewundere. Wenn die jetzt das auch noch tatsächlich zeigen, ab und zu mal, dann bringen die nochmal meines Erachtens eine ganz, ganz neue Facette rein, weil die eben nicht dafür zuständig sind, sich darum zu kümmern, sondern einfach den Alltag zu uns bringen, weil die anderen sind nicht wirklich Alltag. Also, aber wenn ich eben wieder das Beispiel, was wir neulich mal aufgebracht haben, was weiß ich, Marius ist ein Scorpions-Fan, ja, wenn jetzt plötzlich, wie heißt der, Ulrich Meinhardt?
Du meinst Klaus Meine.
Klaus Meine, genau.
Ja, Ulrich Meinhardt.
Klaus Meine, ne? Heißt er. Genau. Wenn der eine Maske trägt, dann wird es wahrscheinlich ein anderes Bild geben und vielleicht sogar bei einem Rockkonzert einfach reinkommt mit dieser Maske und natürlich sie dann auszieht. Deswegen, weil er wahrscheinlich sonst einfach die Musik nicht machen kann, aber dafür Abstände einhält und so weiter. Aber klar macht vielleicht auch mit einem Statement, dass es vielleicht nicht das Allertollste ist, so eine Maske zu tragen, aber jetzt erstmal einfach wichtig ist, dann wird es einen anderen Impact haben, als wären es nur die zwei ersten Gruppen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Das ist jetzt natürlich Tragik der Geschichte, dass Sidos wenige Monate vor Beginn der Pandemie das Album Ich und keine Maske herausgebracht hat. Der wäre eigentlich der ideale Botschafter fürs Maskentragen. Auch wieder ein schönes Beispiel dafür, wie identitätsstiftend oder auch profilbildende Maske natürlich sein kann.
Genau, und weißt du, Leute, die eine Maske beispielsweise davor schon genutzt haben als Signé oder einfach als, ja, was weiß ich, das können die Musiker sein, die eben mit einer Maske auftreten oder auftraten, aber das könnte natürlich auch sein, was weiß ich, wir können ja kreativ sein. Wenn plötzlich dir klar wird, in Venedig gibt es Masken, im Alemannischen gibt es Masken und die gehören auch irgendwie dazu und jetzt sind die Masken halt ein bisschen anders und vielleicht machen wir sie auch mal anders. Ja, vielleicht gehen wir weg von diesem klinischen Aspekt und machen einfach was Fancyes draus. Und natürlich kannst du der Meinung sein, wollen wir jetzt das plötzlich in so eine Popkultur reinbringen? Und ich würde sagen, ja, es wäre prima so. Weil wir einfach damit diesen, natürlich ist es ernst mit der Lage, wir nutzen die Masken deswegen, weil es wirklich um eine ernste Sache geht. Aber wir müssen im Alltag auch damit spielerisch umgehen. Ansonsten halten wir das nicht durch. Das ist so, unter Umständen wird uns diese Maskenpflicht und Maskenregeln noch Jahre begleiten. Das kann durchaus passieren. Ich hoffe es nicht. Aber Monate und in Jahresperspektive, da ist sich jeder eigentlich fast unzweifelhaft sicher, wird es wahrscheinlich mindestens geben. Wir werden mindestens damit noch ein Jahr leben müssen. Und deswegen das kulturell einzubetten, neu zu bewerten, daraus etwas Neues zu machen, so wie eben, keine Ahnung, wir eben auch nicht einfach nur alle das gleiche Shirt anhaben und das gleiche Hemd, sondern eben eine Individualität, das ist eine ganz, ganz wichtige Antwort darauf, auf diese doch schlimme Zeit, wo wir eben diese Masken tragen müssen und sollen und auch manchmal überzeugt tun.
Ich denke, Sonnenbrillen wäre eine gute Analogie. Die sind für deine Identitätsbildung ein gutes Mittel. Du bist cool damit. Du schützt deine Augen gleichzeitig vor UV-Strahlung, deine Netzhaut vor Schäden. Du kannst dich auf ganz viele Arten ausdrücken. Du kannst für verschiedene Gelegenheiten verschiedene Sonnenbrillen tragen und kein Mensch würde jetzt als Weichei oder paranoid abgestempelt, wenn es draußen hell ist, mit einer Sonnenbrille rumrennt.
Das ist ein hervorragendes Beispiel. Ich nenne manchmal auch die Ohrenschützer bei Lärmeinwirkung. Also als ich ein Kind war, hättest du niemals jemanden am Presslufthammer gesehen mit einem Ohrenschutz. Warum? Das ist ein bescheuertes Argument gewesen, aber das wirkte einfach nicht so, wie es wirken soll. Das war sozusagen, als würdest du nicht wirklich dahinter stehen, dass du ein Pressluftarbeiter bist, sondern das wirkte irgendwie schwach. Ja? Ich würde sagen, naja, das Einzige, was ich ablesen kann als Wahrnehmungspsychologe ist, wenn jemand sich nicht schützt, die Ohren, dann ist er halt irgendwann taub. Ob das eine richtig coole Sache ist, bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Wenn jemand da sitzt mit 80 Jahren und denkt sich, Mensch, hätte ich doch mal den Ohrenschutz öfters aufgetragen. Und heutzutage gehst du auf Rockkonzerte, du gehst auf Heavy-Metal-Sachen, du siehst Kinder da teilweise mit Ohrenschutz. Und du musst dich nicht mehr verstecken, sondern du machst halt bewusst, was weiß ich. Ich halte jetzt gerade, keiner kann das als Hörer sehen, aber ich habe hier einen gelben, Schallschlucker, der einfach gelb einfach aufgemacht ist, der einfach ganz offensichtlich einen Schutz ausdrückt, aber dafür musst du dich nicht mehr schämen oder irgendwas. Also wir sollten bewusst damit umgehen und wir sollten auch plakativ damit umgehen. Vielleicht ist demnächst mal, das sieht man jetzt häufiger, mal ein Mund abgebildet oder ist es ein Signet von der Uni dran oder von einem Staat und so weiter. Und wir sehen selbst beim US-Präsidenten, dass er jetzt das Signet des US-Präsidenten drauf hat und plötzlich funktioniert das. Und so müssen wir arbeiten. Wir müssen immer psychologisch solche Sachen angehen. Dafür plädiere ich immer.
Ich freue mich ja, dass meine Sonnenbrille, die ich auf meine normale Brille setze und die ich einfach nach Bedarf hoch und runter klappen kann, doch cool ist, anders als mir viele Leute das sagen. Ich würde vielleicht mal sagen, dass der beste Charakter, um so eine Maskenpflicht oder um die Masken zu propagieren, vielleicht Sub-Zero aus Mortal Kombat ist. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Maris vielleicht, also ein Beat-em-up-Spiel, ein Kampfspiel und diese Figur trägt dabei eine Maske, weil er ein sehr cooler, im wahrsten Sinne des Wortes, und gefährlicher Ninja ist. Aber vielleicht nochmal auf dieses, wir definieren unsere Individualität. Ich sag mal so, diese Individualität, die wir ja oft vor uns her tragen und für uns beanspruchen, ist ja, sage ich jetzt mal, meistens nicht so individuell, wie wir eigentlich denken, sondern wir definieren uns zwar über Abgrenzung zu anderen Leuten, dass wir sagen, so pass auf, ich bin das und nicht das und das, was du magst, mag ich nicht, sondern ich mag das. Aber begeben uns natürlich auch einfach in eine bestimmte soziale Gruppe, in eine Subkultur etc. Und was auch wichtig für unsere Identität ist, ist die Identifikation mit anderen Menschen. Also wir benutzen andere Menschen, meistens prominente, einflussreiche Persönlichkeiten, und definieren uns über ihre Errungenschaften und über ihre ethischen Standpunkte, über das, was sie gesagt haben. Wir tätowieren uns Nelson Mandela Zitate, wir posten Dinge, die irgendein Fußballspieler Wohltätiges gemacht hat, etc., drücken damit aus, guck mal hier, das finde ich gut, ich bin Team XY. Und jetzt kommt natürlich rein, wenn diese Leute eine Maske tragen, so, und diese Leute eventuell total wichtig sind für unsere Identität, weil wir zum Beispiel gerade in unserer K-Pop-Phase sind, die jeder von uns auf jeden Fall mal durchlebt, dann müssen wir das ja auch annehmen. Also wenn jetzt irgendeine Band, die wir ganz toll finden, plötzlich eine Maske trägt und das aber für uns, und diese Band aber für uns total wichtig ist, dann müssen wir auch irgendwie uns damit auseinandersetzen, eine Maske zu tragen. Weil sonst haben wir überhaupt, wenn wir das total ablehnen und diese Ikonen machen das aber, dann können wir die ja nicht mehr gut finden. Also da sind wir wieder in diesem Bereich der kognitiven Dissonanz, nennt man das. Und das führt natürlich nicht immer dazu, dass dann wir plötzlich alle anfangen, eine Maske zu tragen, aber es zwingt Menschen in einen ganz, ganz persönlichen Auseinandersetzungsprozess mit sich und ihrer Identität und dem, wie es ihnen vorgelebt wird von anderen Menschen, die sie für sehr wichtig erachten.
Das ist, glaube ich, alles gut analysiert und wahrscheinlich auch vollkommen richtig. Trotzdem gibt es auch einfach die Macht der Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung denkt gar nicht groß über sowas nach. Das heißt, ein ganz wesentlicher Faktor ist schlichtweg das Standardbild, das wir im Kopfe haben. Und wenn wir eben viele Menschen mit Masken sehen, ist das eben etwas relativ Normales. So wie eben dieses Beispiel mit dem Drei-Tage-Bart. Wenn du das gewohnt bist, dass Männer ab und zu mal Drei-Tage-Bärte haben, dann wird das nichts Auffälliges und nichts Merkwürdiges sein. Vor 40 Jahren war das was völlig anderes. Da hätte man dann gesagt, Mensch, die Person ist unrasiert und nicht nur unrasiert, sondern würde es sogar auf die Persönlichkeit zurückschließen und hätte gesagt, ein ungepflegter Charakter, ein Mensch, der irgendwie nicht sauber ist und sich nicht sauber hält und so weiter. Also man hätte da eine ganz, weil man diese Bilder tatsächlich assoziiert hat mit etwas, es war sogar früher so, dass man beispielsweise Verbrecher immer mit Drei-Tage-Bart dargestellt hat. In allen möglichen Comics und so weiter werdet ihr das sehen. Heute versteht man das gar nicht mehr so richtig, was das überhaupt bedeutet, weil sich die soziale Norm, das ist eine tatsächlich nicht nur diese kognitive Ebene, die du besprochen hast, die bestimmt sehr, sehr wichtig ist, aber es gibt auch eine reine Wahrnehmungsebene, dass du tatsächlich Normalität dadurch adaptierst, indem du es immer wieder zeigst.
Wobei das, was Niklas jetzt vorgeschlagen hat, auch ein zweischneidiges Schwert sein kann. Wir alle, wenn wir uns an unsere Jugend erinnern, manche Menschen haben das auch, wenn sie älter werden noch, dass wir uns zu Gegenkulturen auch hingezogen fühlen. Also, dass wir wirklich uns auch einen Kontext suchen, der in Opposition zur Mehrheitsmeinung geht, was ja auch wiederum wichtig für die Identitätsbildung ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir Masken aufladen mit irgendwelchen Promis, die die tragen, werden wir auch wieder ganz viele Menschen verlieren, die sagen, hey, Dieter Bohlen trägt eine Maske, ich will doch nicht sein wie Dieter Bohlen, also trage ich keine Maske. Das heißt, auch damit schaffen wir eigentlich wieder keine Normalität, sondern Normalität wäre eigentlich, wenn Leute irgendwann sagen, ich trage eine, weil es einfach normal ist, so wie ich auch auf dem Klo Toilettenpapier benutze oder mir die Hand mit Seife wasche. Egal, ob ich jetzt in der Emo-Szene bin oder in der Rock-Szene oder in irgendeiner anderen Szene, weil es einfach das Vernünftige ist, das Normale zu tun. Also am Anfang brauchen wir wahrscheinlich diese Vorbilder, diese Figuren, aber wenn wir es zu sehr zu so einem Idol, zu so einem Idol-Dingens machen, dass wir sagen, wir brauchen diese Vorbilder, um das zu transportieren, stoßen wir auch wiederum Leute zurück, die eben nicht sich mit diesen Leuten identifizieren wollen.
Ja, zumal es natürlich dann auch die Leute gibt, die sagen, so, ich trage keine Maske und ich sage das dann auch und sage hier, ich bin doch nicht blöd. Ich trage doch keine Maske, ich habe hier, keine Ahnung, 300.000 Follower auf Twitter und das kann dann eben auch dazu führen, dass die Leute dann sagen so, ah ja, diese Person, die mir sehr wichtig ist, die macht es nicht, dann mache ich das natürlich auch nicht. Aber jetzt ist mir vielleicht ein historisches Beispiel eingefallen und zwar, ich habe es nicht mehr erlebt oder zumindest nicht mehr bewusst, ich weiß nicht, wann es genau war, aber das Bild von Prinzessin Diana, wie sie einem AIDS-Kranken die Hand gibt, tatsächlich. Also zu dem Zeitpunkt der Aufnahme dachte man, dass AIDS oder dass der HIV-Virus sich durch Körperkontakt überträgt und sie hat durch diese Geste eben dazu beigetragen, dass dieses Bild nach und nach sich aufgelöst hat. Also wir haben hier eine sehr einflussreiche Persönlichkeit, ohne Zweifel, die in diesem kontroversen Thema eine Geste vollführt, die eben zu einem Umdenken führt. Und zu dem, was Klaus gesagt hat, mit der Wahrnehmung, mit dem, wie Leute dargestellt werden, wie wir Leute uns vorstellen, der große Kognitionspsychologe Ulrich Neisser hat mal Vorstellungen als Antizipation von Wahrnehmung beschrieben. Das bedeutet, wir haben eine Vorstellung von etwas, zum Beispiel wir stellen uns einen Stuhl vor und wenn wir dann ein Objekt vor uns haben und uns wird gesagt, zum Beispiel unter diesem Tuch ist ein Stuhl, dann werden wir unsere Wahrnehmung darauf vorbereiten oder wir bereiten uns darauf vor, die Eigenschaften eines Stuhls wahrzunehmen. Das bedeutet nicht, dass wir auf jeden Fall einen Stuhl sehen werden, aber wenn das Objekt unter dem Tuch kein Stuhl ist, sind wir erstmal irritiert, weil das eben nicht unseren Vorstellungen, unseren Erwartungen entspricht. Und vielleicht das als Schlusswort kann mal jeder Hörer und jede Hörerin überlegen, wie es denn ist, wenn sie jetzt in den Supermarkt gehen würden und plötzlich trägt da niemand eine Maske. Und da hat man dieses Umdenken. Und auf Gegenseite, wie es vor vielleicht 6 Monaten war, wenn man in den Supermarkt gegangen wäre und jeder würde plötzlich eine Maske tragen. Jede Situation ist in unserem Kopf irgendwie repräsentiert als Geflecht von sozialen Normen, als Geflecht von Erwartungen, als Geflecht von Personen, die wir dort antreffen. Wir wissen, dass es im Supermarkt Kassierer gibt, andere Kunden, wir wissen, wo die Sachen stehen. Ganz, ganz viel repräsentiert. Und das bereitet uns sozusagen darauf vor, in der richtigen Situation diese Dinge schnell und effizient wahrnehmen zu können, schnell und effizient verarbeiten zu können. Und wenn mal eine Komponente dabei nicht unseren Erwartungen entspricht, sind wir erstmal irritiert und fühlen uns eventuell sogar auch ein bisschen unwohl. Fassen wir also zusammen. Wir haben darüber gesprochen, welchen Einfluss Masken auf unsere Kommunikation haben, auf unsere Fähigkeit, Menschen zu identifizieren. Wir haben darüber gesprochen, welche Rolle es spielt, dass ja berühmte Persönlichkeiten, einflussreiche Persönlichkeiten Masken tragen. Und wir haben nochmal grundsätzlich beleuchtet, wie vielleicht auch so ein Umdenken innerhalb von sozialen Normen passiert. Und damit würde ich diese Apokryphe der Bamberger Psychokalypse schließen. Und wir hören uns nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ciao, servus.
Tschüss.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.